was ist das, wenn man im Geist, so wie jetzt bei mir, ganz entspannt ist und eigentlich, ja, läuft alles gut und ist schön hier, aber der Körper vibriert, also der Bereich Sonnengeflecht, glaube ich, nennt man es.
Unruhig, meinst
du? Total, ja, ich kann es nicht wirklich aus Unruhe auch nicht beschreiben, aber es ist totale Energie da, also es vibriert richtig.
Also angenehm oder unangenehm?
Befremdend, weder angenehm noch unangenehm, also etwas Ungewohntes, was nur in Extremsituationen eigentlich sonst auftaucht.
Ja, also wie gesagt, im Körper könnte man sagen, findet auch ein energetischer Umbau statt. Das Nervensystem lernt auch damit klarzukommen, mit diesem sogenannten Mehr-Energie, Energieschub. Und da können sich auch sowas entwickeln, sowas wie Hitzewallungen, das Gefühl zu haben, ich muss jetzt mal ein paar Runden um den Block laufen, um mich wieder ruhig hinzusetzen. Da ist einfach mehr Power, mehr Energie. Das bedeutet, man muss es so sehen, wenn du ein Mensch, der jetzt identifiziert ist, geht ja viel von der Grundenergie, die dann der natürliche Zustand ist, die immer da ist, in unnötige Kanäle verloren. Das heißt, man denkt immer die gleichen Gedanken, die Probleme. Ein Gedanke kommt, der nächste kommt, immer wird die Energie, die Aufmerksamkeit abgezogen. Man könnte sagen, Aufmerksamkeit ist Energie. Und dann von 100%, einfach mal eine symbolische Zahl, bleiben vielleicht dann 20% übrig. Auch jetzt rein symbolisch, also es gibt da keine Messung, die wirklich jetzt das vielleicht so genau treffen. Und diese 20% sind dann der sogenannte natürliche Zustand, dass man sagt, so dass jetzt die Grundkraft, 20% von dem, was möglich ist, das ist dann eher das Denken, das Reden, das Schlussfolgern, die körperliche Leistung, die Kapazität und so weiter. Und dann gewöhnt man sich dran und empfindet das als normal. Und dann kommt auf einmal jemand, bei dem das halt hier so sich öffnet, mehr Energie zur Verfügung steht, der geht dann arbeiten, trainieren und dann noch bis 6 in die Disco und dann erst nach Hause. Und kann vielleicht dann noch nicht einschlafen, weil er noch nicht ausgepowert ist. Das kann sich so extrem dann auch zeigen. Oder einfach, man merkt dann halt, das Bild hat ein Raphael oder Michelangelo gemalt. Und dann sieht man diese Bilder, die leuchten, die sind lebendig, die sind alt und sie bewegen sich. Und dann sind sie ja irgendwo hinter Tresoren versteckt, weil der Wert ist einfach da, weil die Qualität einfach da ist. Das heißt, alles, was aus dem bewussten Sein, aus dem göttlichen Selbst, wenn man das mal alles so bildlich erklärt, dieser Bewusstsein herausgemacht wird, hat es halt einen anderen Effekt. Sei es ein körperliches Tun, sei es ein Bild, Musik, Bach, Mozart, Beethoven. Das kann kein Mensch gemacht haben, der gesagt hat, oh, ich bin noch nicht erleuchtet oder mein Partner hat mich verlassen. Also so ein Mensch kann das nicht wirklich komponieren. Das kann nur ein Geist, der durch den Wald geht und hört, wie die Blätter fallen. Ein Mensch, der immer mit seinem Problem beschäftigt ist, der sieht nicht, der sieht die Bäume noch nicht mal. Für den ist alles Mittel zum Zweck. Ich bin aufgestanden, jetzt gehe ich was einkaufen. Dann geht er von hier in das Geschäft und sagt, der Sinn, des Zwecks ist jetzt, ich gehe raus, um was einzukaufen. Habe ich gekauft, jetzt gehe ich nach Hause. Der sieht nicht an der Kasse, dass da ein Mensch sitzt mit funkelnden Augen. Guten Tag, danke, auf Wiedersehen. Nein, einfach nur piep, piep, da 3 Euro, tschüss, so. Der sieht nicht die ganzen Menschen, die alle das sind, die Bäume, die Natur. Das sieht er alles nicht. Das Materialistische, der sieht nicht, dass das von Menschenhand gemacht wurde. Das haben alles Menschen gebaut. Hier drin ist Liebe und Arbeitskraft und Energie drin. Ein Mensch hat stundenlang an sowas gearbeitet, damit das hier so eine schöne Form hat. Damit er zu Hause seiner Familie Brot auf den Tisch tun kann. Das wird alles nicht gesehen. Die Welt ist so schwarz-weiß. Das muss sein und das. Programm endet, nächste Programm jetzt. So, und so ein Mensch kann sowas nicht komponieren. Der kann nicht so ein Bild malen. Das ist nicht möglich. Und dadurch, dass diese Power, gibt ja ein Buch, Power of Now, dass diese Liebe, diese Power hochkommt, dann kann es sein, dass der Körper dann halt stundenlang sprechen kann, ohne dass die Zunge trocken wird, dass er bewegen kann, dass er länger sitzt, aufstehen muss und irgendwie, das kann passieren. Ist bei jedem anders. Es gibt auch manche, die können dann 24 Stunden sitzen und gezielt am Computer arbeiten. Die Energie findet dann halt einen Weg, aber desto mehr Bewusstsein da ist, desto mehr Energie ist da. Und der Körper wird zeitentsprechend darauf umgebaut und ausgerichtet. Das merkt man ja. Menschen, die sehr unbewusst sind, man merkt das an deren Lebensweise, wie der Körper auch beschaffen ist. Die können sich auch stylen, die können sich auch schminken und die können sich alles. Aber wenn man genau hinguckt, sieht man einfach, dass da ein Energieleck ist. Wenn man so ein medizinisches Auge dafür hat, wenn man genau hinguckt, man merkt es einfach. Das ist so wie ein Blatt. Wenn ein Blatt frisch ist, noch viel Saft hat, dann sieht das frisch aus, das Blatt. Dann ist das lebendig noch, auch wenn man es abgepflückt hat. Nachher, nach ein, zwei Tagen, wird es richtig trocken. Da kann man da kosmetisch so viel draufklatschen und machen und präparieren. Es wird niemals mehr diesen Saft haben. Und das meine ich. Also Menschen, die identifiziert sind, haben einfach nicht diesen Saft, wie wenn ein Mensch wach ist auf dieser Ebene. Und das kann man auch nicht wirklich ausbessern. Zumindest nicht von der Wirkungsweise. Also man kann Tausende von Vitaminen nehmen. Man kann sich gesund ernähren. Man kann in den Bergen wohnen, wo keine Flugzeuge drüber fliegen, es keine Chemiefabriken gibt. Und dort gibt es auch Menschen, die früh an Krebs erkranken. Weil es gibt keinen Weg zur Gesundheit oder zum Glücklichsein. Glücklichsein und Gesundheit ist das, was du bist, was scheinbar kontrahiert ist und nicht spürbar ist. Und die 20%, die dann noch spürbar sind als Grundversorgung, je nach System, je nach Lebensweise, ist es dann halt so, wie es ist, dann dementsprechend ausreichend. Aber sobald ein Mensch dazwischen tanzt, der auf einmal voll seiner selbst bewusst ist, also wir reden jetzt bildlich, was ich jetzt rede, hat nichts mit Non-Duality zu tun, das ist jetzt eher so bildliches Sprechen, dann wird auffallen, dieser Mensch, seine Werke, seine Handlungen, sein Empfinden, seine Ausstrahlung, das wird einfach auffallen und dann ist da Gesundheit und Liebe und alles. Und auch da gibt es dann halt noch Paradoxen. Selbst da kann es dann passieren, dass jemand, der sein ganzes Potenzial entfaltet und aufblüht, dass er dann, weil er vielleicht zu auffällig war, vergiftet wird, gekreuzigt wird, erschossen wird. Kapitän Lehrer George Gurdjieff. Also ich spreche den Russisch aus, weil ich halt gut mit der Sprache bewandert bin. Und der war auch ein großer spiritueller Lehrer. Osho nannte ihn als seinen Meister und viele Lehrer heutzutage sprechen noch von ihm. Und ich finde seine Bücher so toll. Man liest und liest und versteht doch gar nicht, was er einem sagen will. Finde ich wunderbar. Das sind meine Lieblingsbücher. Und der hatte auch einen Schüler aus Pesky, glaube ich, hieß der. Der hat auch mal einen Schüler aus dem Fenster geschmissen. War wahrscheinlich schon der erste Stock, weil er ist wieder hochgekommen. Meinte, hast du es verstanden? Nein, komm hoch. Ich muss dich nochmal rausschmeißen. Da wurde da mit diesem Paradox sehen. Und der hat sich auch zwei, drei Kugeln gefangen. Und dann hat er auch einmal einen Unfall gehabt, hat man ihm die Bremsen irgendwie da durchgeschnitten oder abgetrennt. Dann lag er in der Leichenhalle, ist aber wieder rausgekrabbelt am nächsten Tag. Ist trotzdem noch 90 Jahre alt geworden, mit Kopfschüsse, mit Unfall, mit es gibt da ganz viele Wunder. Also das ist ein Phänomen. Passiert aber auch Leuten, die nicht spirituell sind, die nichts davon wissen. Also das Sein kann man nie 100% beschreiben. Was ich sage, sind immer nur Möglichkeiten. Das ist immer ein kann, muss nicht, kann. 100% ist es ein Mysterium. Ich kann kein Buch mit Richtlinien rausbringen für ein Mysterium. Das geht nicht. Aber in der Regel, in den meisten Fällen, gibt es keinen Weg zum Glück oder zur Gesundheit oder zum idealen Lebensumstände. Es gibt nur das, was ihr glaubt zu spüren, was in Wahrheit alles und nichts ist. Und wenn das klar ist, ist der Körper energetischer, gesünder, leistungsfähiger. Und die äußeren Umstände passen sich dem zu seiner Zeit an. Zu seiner Zeit und auch zur entsprechenden Konditionierung. Für den einen dies, für den anderen das. Und So viel kann man dazu sagen. Das sind so Nebeneffekte. Ein Lehrer hat es auch mal schön gesagt. Wenn zum Beispiel Wut vorher da war, im identifizierten Zustand, dann haut man auf den Tisch und brüllt, boah, jetzt Schluss hier. Dann ist es so. Wenn das passiert ist, was nicht passieren kann, dann brüllt man 10-mal so laut. Weil es ist mehr Energie für alles da. Nicht nur mehr Energie für Stillsitzen und liebevolle Ausstrahlung. Auch um mal auf den Tisch zu hauen, ist dann mehr Energie da. Da ist die Moral nicht mehr da, was gut und schlecht ist. Man wird automatisch zum Wohle aller handeln. Und wenn man zum Wohle aller handeln will, sagt man doch nicht zum Beispiel zu seinem Kind, Papa, ich will Schokolade haben, hier hast du eine Tafel. Ich will noch eine haben, hier hast du eine Tafel. Und dann immer das Kind Diabetes. Zum Wohle aller handeln heißt auch mal, nein, du kriegst keinen Zucker, der ist giftig. Zum Wohle aller handeln heißt auch mal auf den Tisch schauen, nein, das geht nicht, das geht zu weit. Das hat nichts mit Moral und Klischee ist Quatsch. Man kann, wenn das klar ist, nicht mehr irgendeinen Menschen schädigen. Man sagt nicht, ich schädige einen und dafür rette ich 1000. Das ist unmöglich. Man wird automatisch immer zum Wohle aller handeln. Und selbst wenn es ein Schimpfen ist, oder einem wie bei den Zen-Meistern, wenn die den Schülern einen auf den Kopf hauen, ist es dann das Richtige. Das Gedankliche, ich kann das nicht verstehen. Also das kann es verstehen, natürlich, wie wir schon heute geklärt hatten mehrfach. Je nach Öffnung kann es das nachvollziehen. Aber das gedankliche Ich, was total identifiziert ist, was keine Öffnung dafür hat, das hat ja konkrete Vorstellungen vom Leben, wie es sein müsste, wie es sein sollte. Und wenn es nicht so ist, dann ist es schlecht. Dann ist es falsch. Ne? Man geht im Geschäft, sucht was zum Anziehen, Geld genug bei, aber die Größe ist nicht da. Schlechter Tag heute. Heute ist mein Pechtag. Kommt man an einem anderen Laden vorbei, ist was anderes da, die Größe passt und der Preis ist billiger. So doch nicht mal ein Pechtag. Manchmal ist es gut, nicht das zu bekommen, was man will. Das gleiche gilt für Erleuchtung. Das Ich will unbedingt erleuchten, damit es glücklich sein kann. Das Ich hat mehr Glück, als es glaubt. Das ist wunderbar, dass es keine Erleuchtung gibt, die es haben kann und dann glücklich sein kann. Damit wird es ja sagen, dass das hier das Falsche ist. Und da muss man sich wirklich beeilen, bis zum Tod noch das Richtige zu finden. Ich habe es selbst mit diesen körperlichen sogenannten Umbauten, Tony Parsons sprach davon, dass der Körper, die Zellen nach und nach umgebaut werden. Und gibt es noch einen spirituellen Lehrer, ich glaube Satya Nadine hieß der, glaube ich. Also viele Lehrer haben davon geredet. Eckhart Tolle auch indirekt mit dem Power. Ich lag abends im Bett, wo das so gerade anfing bei dem Prozess, und ich bin nachts aufgewacht, weil ich so Flugzeugturbinen gehört habe. Was ist das denn? Bin ich jetzt verrückt geworden? Ich bin nachts aus den Träumen gerissen worden, weil ich gehört habe, so ein Flugzeug die Turbinen startet, so durch den Körper, überall Lichter. Bin nachts geblendet worden von irgendwelchen Lichtern. Ich bin aufgewacht, weil das Licht so geblendet hat. Das ist mir jahrelang widerfahren nachts und habe mich immer wieder aus dem Schlaf gerissen und ich verstand gar nicht, was das ist, was das gut sein soll. Ich habe nur gedacht, ich muss wahrscheinlich in die Psychiatrie bald gehen. Und da habe ich mal versucht, das meinen Freunden damals zu erklären. Die haben nur gesagt, am besten rauchst du mal irgendwas oder trinkst mal ein oder so irgendwie oder kauf dir mal ein neues Auto oder so. War halt nicht die Resonanz im Umfeld da, ne? Ja, und tja, die Partnerschaften hatten keine Wahl, mussten dann auch irgendwie spirituell sich mitentwickeln, aber das ist alles halt so ein bisschen seltsam gelaufen, aber das konnte ich berichten, dass diese energetischen Dinge im Körper, dass die wirklich passierten auf dieser Ebene und dass das wirklich alles sehr stark und intensiv war und dann irgendwann kommt ein Punkt, da gewöhnt man sich dran oder es scheint milder zu werden, dann ist es ganz normal. Also es war damals so ein schockierendes Ereignis, wo ich längere Zeit, also ich bin mal so für 1-2 Jahre nicht irgendwie weit weggereist, weil irgendwie hatte ich so einen Plan, der hieß wie kann man am schnellsten aufwachen? Dann hatte ich so jeden Tag in einem Zen-Kloster so Abläufe gehabt, die ich streng eingehalten hatte. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich gesagt, komm, wenn es nicht klappt, fahr mal irgendwie in den Süden nach Italien oder Frankreich, ne, mit dem Auto. Und dieser energetische Umbau scheinbar, ich erzähle, das ist nur eine Geschichte, kein Fass bitte aufmachen, habe ich auf einmal dann gemerkt, so, wow, alles leuchtet, die Bäume leuchten. Ich habe bei Da Vinci in den Bildern gesehen, dass er bei den Bäumen so goldene Auren um die Bäume gemalt hat. Irgendwie hat er die Bäume alle so mit, auch so bestimmte Figuren, überall waren so wie Lichter drumherum gemalt. Und genau so auf einmal sah das aus. Ich so, ist ja alles so am Vibrieren und voller Licht, die Berge, Meter hohe Auren, alles mit. Das hat mir alles Angst gemacht, weil ich habe gedacht, was passiert hier? Ich verstand das alles nicht. Und dann mit dieser Aufklärung, mit den ganzen Lehrern und mit den Büchern das und so, irgendwann war es ganz normal. Und jetzt, wo es kein Jetzt mehr gibt, wo nur klar ist, dass das alles, was ich bis jetzt geredet habe, das ist, was nicht passiert, was einfach ist, ist das das Natürlichste auf der Welt, es so zu sehen. Also, es ist einfach natürlich. Also ich finde, ich kann mir nichts anderes, hier ist niemand mehr oder hier ist weder ein Jemand noch ein Niemand, der sich anders vorstellen könnte. Das ist, nur wenn ich alte Fotos angucke, sehe ich manchmal, das Gesicht sah so nicht gebügelt aus, die Wut, die man immer im Bauch hat, hat hier so einen Knick gemacht, hier einen Knick, und die ganzen Enttäuschungen haben hier einen Knick gemacht. Ich sah mit Anfang 20 älter aus als heute von der physischen Ebene. Die vielen Menschen, die ich kenne von früher, die mich sehen, sagen, du siehst 10 Jahre jünger jetzt aus. Das ist einfach das, der Energiefluss ist frei. Der Körper braucht Energie. Sauerstoff ist Energie, der Körper hat keinen Sauerstoff. Deswegen gibt es auch so viele Probleme mit Menschen, mit Parasiten und Pilzen. Denen fehlt einfach Energie und Sauerstoff in den Zellen. Und das führt dann zu Krankheiten. Also man bereitet damit den Nährboden für die ganzen Bakterien und so. Und sobald Energie und der Blutfluss, wenn das alles dadurch gesteigert wird. Gesundheit ist der natürliche Zustand, möchte ich damit sagen. Einen gesunden Körper zu haben, ist der natürliche Zustand. Nur verdient daran keiner heute. Einen gesunden Körper zu haben, verdient keiner dran. Aber das muss jeder selber ausfinden, sonst wird noch nachher das Video gesperrt. Aber wie Jesus schon sagte, wenn ihr Augen habt zu sehen, dann seht. Wenn ihr Ohren habt zum Hören, dann hört. Denn wer klar sieht und klar hört, den kann man nichts vormachen. Den kann man nicht täuschen. Wenn du klar siehst, kann dir keiner sagen, nur wenn du mir das und das gibst, kannst du das und das haben. Du siehst einfach, das ist die Natur. Du bist unbestechlich. Man kann dich einfach nicht mehr hinters Licht führen. Da ist nur noch Licht. Also, wenn du nicht mehr sitzen kannst, stehst du einfach auf, drehst eine Runde um den Tisch und kommst wieder. Oder genießt einfach dieses Wirbelige, dieses Energetische. Vielleicht beruhigt sich, vielleicht ist es schon beruhigt.
Danke für die Antwort.
Gerne, gerne. Und wenn du mal ganz müde und kaputt bist und niedergeschlagen bist und das Gefühl hast, ich schaffe nicht aufzustehen, das ist es. Genießt du das. Und dann kommt das wieder. Oder vielleicht kommt es gar nicht wieder. Also, wenn es einmal klar ist, dann kommt es nicht mehr und geht nicht mehr. Und ist dann auch nicht mehr. Das war das größte Paradox. Wenn es einmal klar ist, dann weiß man, es gab nie einen rein und raus. Aber dann ist, dass es da ist, auch nicht der natürliche Zustand. Dann ist das nicht mehr da. Dann ist es und ist es nicht. Unbeschreiblich. Scheinbar das Schönste auf der Welt, der einzige Sinn. Und doch unbeschreiblich. So schön einfach zu sitzen und nichts fehlt. Alles, was man wollte, ist jetzt da, als die Essenz. All die Dinge, die wir haben wollten, um glücklich zu sein, brauchen wir jetzt nicht mehr, weil wir einfach glücklich sind. Und dann tun wir nichts mehr und sitzen nur. Und auf einmal gehen wir vor die Tür und auf einmal kommen die Dinge, die mit dem in Resonanz sind. Und man weiß noch gleichzeitig, was die Dinge sind, die mit dem in Resonanz sind. Und dann liebt man sie als sich selbst und nicht mehr als Mittel zum Zweck. Dann liebt man das Essen, das Trinken. Man liebt die Verkäufer in den Kassen, die manchmal zu langsam arbeiten oder zu schnell arbeiten für manche. Ein Spaziergang durch die Stadt ist wie ein Paradies. Man sieht jeden Baum, man hört, man schaut in die Geschäfte, man sieht die Arbeit, die menschliche Arbeit, die verrichtet wurde. Vielleicht hat man nochmal die Sonne, ohne eine Wolke davor zu haben. Das ist ein Erlebnis. Man muss nicht unbedingt in ein Naturschutzgebiet fahren, um dort Schönheit zu sehen. Dann kann man wirklich, wo man ist, Schönheit sehen. Überall gibt es irgendwas zu entdecken nachher. Und selbst wenn man etwas sieht, was nicht schön ist, in dem Sinne nicht schön, wo das schon der Verstand bewertet, dann ist das Paradox da, dass dies auch Liebe ist. Also ich bin letztens noch an einer Fabrik vorbeigefahren, es sah optisch gesehen ziemlich hässlich aus, diese fiesen Türme, diesen Rauch und man weiß, was da rauskommt. Ich muss die Lüftung zumachen, weil das hat so richtig nach Chemie gerochen. Aber das, was jetzt hier ist, ist auch das gewesen. Ein paar Minuten war es vorbei, dann habe ich wieder Wälder gesehen. Also, das ist überhaupt nicht so schlimm, mal müde sein, mal Kopfschmerzen haben, mal nicht die erste Wahl zu bekommen, vielleicht die fünfte oder sechste Wahl. Wenn das hier klar ist, dann gibt es das alles eh nicht mehr, was ich sage. Dann weiß man, was ich sage, ist eigentlich, dass ich nichts sage. das ist das alles.
Du hast ja schon jetzt gerade nur so als Geschichte von dir erzählt. Wie war das denn früher in deiner Kindheit und Jugend? Sind da richtig traumatisierende Sachen auch passiert und musstest du später irgendwie da durchgehen nochmal? Oder?
Kindheit war eigentlich angenehm. Da ist jetzt nie wirklich irgendwie was gewesen, was ich jetzt denke, dass ich jetzt irgendwas verarbeiten müsste. Oder also es gab nie so einen Prozess, der mal bearbeitet werden muss. Also kein Trauma jetzt. Bei dem sogenannten Vincenzo waren eher so das allgemeine Trauma war so das Leben selbst. So diese, es war jetzt kein großes Trauma da, irgendwie, dass mir jetzt irgendwas widerfahren ist, aber so im Allgemeinen halt, dass man irgendwie gewohnt war, von klein an irgendwie zum Beispiel, erinnere ich mich dran, immer mit der Familie zu sein. Ich war kaum im Kindergarten. Und dann auf einmal fing die Schule an und dann war das in dem Moment wie so ein Trauma. So immer zu Hause mit der Familie und auf einmal Pflicht irgendwo ein paar Stunden weg von den Eltern. Das war so ein bisschen die erste Zeit vielleicht so auch ein Trauma, was halt so gewöhnungsbedürftig war. Ansonsten halt das normale Leben halt, dass man, wie Goethe schon sagte, dies ist der Jugend edelster Beruf, die Welt war nicht, bevor ich sie erschuf. Das bedeutet auch, dass ich diese Erwartungen hatte, dass es Dinge gibt, die einen glücklich machen und dann nie hat es funktioniert. Das sind auch alles Traumen. Man hat so viel Zeit und Geld in eine Sache investiert und dann war es das nicht. Man hat so viel Energie investiert in vielleicht eine andere Person und das war es dann nicht. Und man hatte generell Erwartungen, was im Leben alles drin sein könnte in einem bestimmten Zeitraum und es war einfach nicht drin in diesem Zeitraum. Das sind auch alles Traumen, die irgendwann mal bleiben, wo man sagt, so ja, das, ich hätte es mir einfach anders vorgestellt. Und dann irgendwann entwickelt sich dann auch schon in jungen Jahren, so 20, Mitte, Anfang 20, so dieses Gefühl von, ja, das Leben. Also man redet dann schon wie jemand, der am Ende seiner Tage ist, und irgendwie das nicht so war, wie er sich das vorgestellt hat. Also in dem Alter dann schon kann das halt sein. Und passiert ja auch sehr oft, wenn ich das so mal mich erinnere in meinen damaligen Kreisen, dass viele Menschen im jungen Alter schon sehr enttäuscht waren und schon eine Art Grunddepression entwickelt hatten. Aber das größte Trauma für den Vincenzo, das ist hier interessant, dass du das ansprichst, das übertrifft alles, was ich bis jetzt gesagt habe. Ich konnte mir auch nichts Schlimmeres vorstellen zu dem Zeitpunkt, wo Identifikation bei Vincenzo passierte. Das war der spirituelle Prozess. Das war das Grauenhafte, was ich mir, was passiert. Also Ich konnte mir nichts Schlimmeres vorstellen zu dem Zeitpunkt, weil es war nicht so, dass der Vincenzo gesagt hat, ja, mein Leben, ja, ist nicht immer so, ich gehe jetzt irgendwo in eine Buchhandlung und suche mir ein Buch, ah, hier ist ein Lehrer, das mache ich mal. So war es ja nicht. Ich kannte keine Spiritualität, ich kannte keine spirituellen Lehrer, ich wusste nicht, wer Buddha war. Ich hatte mit diesen ganzen spirituellen Szenen und Alternativen, ich hatte überhaupt nichts damit am Hut. Null. Und dann lege ich mich nachts ins Bett und auf einmal wache ich auf und der Verstand steht still und wahrnehmen ohne zu denken war so furchteinflößend gewesen. Und dann diese ganzen Erscheinungen, diese ganzen Lichter und diese Energien, dass ich so wie so Entladungen, also das war einfach der Albtraum, weil ich wusste nicht, was das war. Ich habe die Dinge nicht eingeladen und ich wusste halt nicht, was das war. Und ich habe gemerkt, hier passiert irgendwas, wovon ich, dass der Gedanke Vincenzo, ich hielt mich ja für den Gedanken Vincenzo, ich habe mich dann davon bedroht gefühlt, weil das war ja Einheit, Weite und ich war der Gedanke und ich wollte natürlich nicht sterben und das war für mich so, wie ich werde ausgelöscht und gleichzeitig passte es ja nicht in mein Weltbild, weil jemand, der also ich Party macht und so und raus und dass er das lernt und so. Und auf einmal sieht er da in der Stadt Lichter und Auren und spürt irgendwie, dass die Wand und das wirklich kein Unterschied ist. So diese kurzen Lichtblicke, die diese Einheit offenbarte. Schrecklich. Ich wollte das loshaben, weg. Ich erinnere mich, ich war in Italien, in Rom spazieren und lief da wie ein Wahnsinn durch die Stadt. Alle waren müde, nur ich nicht. Es war schon verdächtig, so diese Fitness auf einmal. Und dann auf einmal blieb ich stehen und der ganze Körper vibrierte vor Energie. Das war nur Vibration, da war kein Körpergefühl mehr da. Ich wollte ins Krankenhaus gehen. Ich dachte, meine Nerven, meine Neuronen wären alle kaputt. Polyneuropathien, irgendwie alles. Ich habe gedacht, was ist hier los? Es kam ja kein Mensch zu mir und sagte, wunderbar, es passiert gerade was ganz Tolles, du wachst auf. Guck mal, da ist ein Lehrer, der redet über das. Es gibt Menschen, die meditieren 30 Jahre und spüren das nicht und du hast das so. Das hat mir ja keiner gesagt. Ich habe stärkste Depressionen bekommen, ein Jahr lang, anderthalb Jahre lang. Ich habe mich gar nicht mehr getraut, aus dem Haus zu gehen, weil ich dachte, ich bin bekloppt. Und ich hatte immer diese Todesangst, weil ich hielt mich ja für den Gedanken. Und der war ja dabei, sich aufzulösen, der Ich-Gedanke. Weil wenn das kam, war der Ich-Gedanke weg. Und da ich dachte, ich bin der Ich-Gedanke, das war so eine seltsame Situation. Wenn das jetzt plötzlich passiert, bang, dann ist kein Ich mehr da, was Depression kriegen könnte. Aber wenn das so ein Prozess ist, der auf relativer Ebene unfreiwillig passiert, sondern wie so ein Unfall kommt, ohne dass man es eingeladen hat und dann nicht weiß, was das ist. Ich habe gedacht, hier, du hast hier nicht mehr alle und mit wem soll ich darüber reden? Und das war eine ganz schlimme Zeit und dann habe ich Angst gehabt, also ich war geschädigt, ich war Anfang 20, konnte noch zur Arbeit gehen, war aber sehr auffällig dort und das war die schlimmste Zeit meines Lebens. Ich habe gesagt, mir war alles egal gewesen, alles, Unfall, alles, aber zu denken, dass die Welt nicht real ist, der ganze Boden wurde unter meinen Füßen weggezogen, weil ich habe immer wieder gespürt, die Welt, das ist alles nicht echt. Es gibt eigentlich nur das hier. In dem Moment wird mir klar, meine Eltern, meine Freunde, mein ganzer Status, all das ist nicht echt. Ich bin nicht echt. Oh Gott, ich bin nichts. Das gibt nichts Schlimmeres für den Verstand zu hören, dass er nichts ist, dass es ihn nicht gibt, dass er nur ein Gedanke ist. Es gibt nichts Schlimmeres, sowas in dem Moment. Also da leider die Identifikation mit dem Vincenzo, Ich-Gedanken blieb in dieser Zeit. Vielleicht gab es ein paar Augenblicke, da war kurz. Und dann auf einmal ein paar Sekunden, tschüpp, wieder Identifikation. Und es war echt eine Zeit, alle haben Party gemacht, haben sich gefreut und das. Und ich war der Einzige, der dann zurückgezogen war und keine Lebensqualität mehr hatte. Und auch der Körper wurde irgendwie ein bisschen schwächer und wieder so, war die ganze Zeit permanente Todesangst. Ich hatte anderthalb Jahre das Gefühl, dieser Tag ist der letzte. Ich wache morgens auf, heute sterbe ich vielleicht. Das war absolut schrecklich. Und dann gehe ich irgendwann mal zufällig in eine Buchhandlung. Es war in Köln, in Mayrisch, also ein ganz großes Buchhandlung. Und ich weiß nicht, wie in dieser Abteilung zufällig, wo Esoterik ist, sehe ich so einen Mann mit langem Bart. Ich so, pff, ja, gucken, was ist denn das? Guck da rein. du bist nicht deine Gedanken. Das war der Gedankenstoß. Von da an hatte ich wieder Lebensqualität. Ah, sofort wie der Blitz. Ah, das sehe ich doch, also bin ich das nicht. Ich kann das ja sehen. Ah. Und dann war das Trauma schnellste Zeit vorbei. Dann habe ich mein Leben so weitergelebt wie vorher und alle, die mir kamen, sehr mächtig weiterhin. Noch mächtiger als vorher, weil sie jetzt wussten, jetzt geht es um das Überleben, ne? So auf dieser Ebene. Der Verstand wird stärker, wenn das Bewusstsein zunimmt. Das Ego wird stärker auch. Das ist dieser Überlebenskampf des Egos. Das hat damit zu tun, wie ich eben sagte, wenn mehr Energie da ist, hat das Ego auch mehr Energie, um zu kämpfen. Auf dieser relativen Ebene, die ich jetzt beschreibe. Aber dann war es okay, dann habe ich gesehen, ah, jetzt kommt Wut, jetzt kommt wieder Depression, heute sterbe ich, ja. Wie seit anderthalb Jahren schon, heute sterbe ich, alles klar, gut, dann sterbe ich heute, ja und? So, dann kam wieder die Lebensqualität und dann fing die richtige Arbeit an, in dem Sinne, dass man dann angefangen hat, jeden Tag täglich so, jetzt mache ich Meditation, jetzt dies, jetzt das und dann vergingen die Jahre und dann halt irgendwann mal sitze ich hier, ohne zu sitzen. Aber das war so. Wenn du fragst, hattest du Traumen, die du aufarbeiten musstest? Das war das Schlimmste, was auf relativer Ebene in dem Leben von Vincenzo passiert ist. Dass ein spiritueller Prozess unverschämterweise, ohne mich zu fragen, sich selbst eingeladen hat. Und ich nicht wusste, was das ist. Und dann noch nicht mal plötzliches Erwachen, dass es direkt war. Nein, auch so ein schön langsames Dahinquälen bis zu einem gewissen Zeitpunkt, wo man endlich mal wenigstens von einem Buch gesagt bekommt, du bist nicht deine Gedanken.
Das ist ja das Buch schon, oder?
Genau, ja. Ja, er hat okkulte Kräfte, der kann viel sehen. Ja, und dann habe ich die Bücher von dem alle gegessen. Ich habe alle Bücher, die es im deutschsprachigen Raum gab, und danach die anderen, dann die anderen. Und dann gab es ein paar Bücher, da habe ich reingeschaut und da wusste ich gar nicht, was die wollten, die Lehrer. Ich fand zum Beispiel damals auch schön die Bücher von Krishnamurti, aber ich habe da gelesen, aber ich konnte damit nichts anfangen. Die Identifikation war noch sehr stark, dass ich nicht verstand, was der meinte, worauf will er hinaus. Und gut.
Aber da du in der Zeit alles total gemacht hast, ist nichts geblieben davon. Ne? Also ist wirklich Geschichte.
Es ist noch nicht mal Geschichte, es ist das hier. Es ist das hier. Jetzt ist klar, nicht vom Verstand, sondern aus dem Sein selbst heraus, könnte man sagen, dass all das, was ich gerade berichtet habe, nicht jetzt Gott sei Dank vorbei ist, dass das mir passiert ist, dem Vincenzo oder dem Nicht-Vincenzo, sondern jetzt ist klar aus sich selbst heraus, dass das alles das ist, was jetzt hier vor Lebendigkeit vibriert, was ohne Zweites ist. Das heißt, wenn ich jetzt drüber nachdenke, schön war die Zeit. Schön, jetzt in dem Sinne, bildlich gesprochen, würde ich zurückgehen in die Zeit. Schön, ich wache nachts auf, oh, schön Licht, oh ja, ich verstehe es nicht. Uff, ja, mein Leben und hier. Und die Suche, okay, komm, heute machen wir den, morgen machen wir den und da und dann klettern wir den Baum und so. Schön, ich würde das jetzt alles freiwillig nochmal machen. Wieso nicht? Das ist alles das, was sich hier gerade so wunderbar anfühlt. Das ist dieser Frieden. Hier ist niemand, der eine schlimme Zeit hatte, der sein Trauma verarbeitet hat, der andere Leute gesucht hat, die ihm dabei helfen, sein Trauma zu verarbeiten. Und jetzt ist der Weg frei und jetzt kann die Erleuchtung kommen. Nein, das ist eine Story, eine Geschichte. Das kann sich scheinbar so zeigen. Aber selbst wenn es sich scheinbar so zeigt, wie ich es gerade beschrieben habe, es wird immer das sein. Alles, was je ist, war und sein wird, ist das, was man nicht spüren kann, was jetzt hier ohne Zweites ist. Und somit ist nichts hier passiert. Da ist nur diese bedingungslose Liebe. Mein ganzes Leben ist das, was du gerade glaubst zu spüren. Und alles, was dieses Körper-Geist-System oder der Vincenzo noch in Zukunft machen wird, ist das, was du gerade glaubst zu spüren. Vielleicht sehen wir uns irgendwann mal in New York und machen da eine Riesenaufnahme. Vielleicht in 10 Jahren oder was weiß ich. Hier, passiert es gerade schon. Da, hier, da vibriert es, da spürst du es. Vielleicht werden hier in 500 Jahren Riesenhochhäuser in München stehen, wie New York. Da kannst du sie doch schon sehen, da sind sie. Da gibt es dieses schöne Gleichnis vom Zen. Da ist der Schüler mit dem Meister am Fluss. Und dann der Schüler war in Meditation, der hat das Sein gespürt, er glaubte noch, dass er es spüren könnte. Er glaubte noch, es gab eine Vergangenheit, die er langsam bereinigt hat, damit er das jetzt spüren kann. Und dann flog da eine ganze Herde von Gänsen vorbei. Und dann sagte er dem Meister, oh, seht, die wundervollen Gänse, jetzt sind sie vorbei. Der Meister hat in dem Moment die Nase von dem umgedreht, hat den Schüler an der Nase gepackt, die umgedreht und ihn angeschrien, du sagst, dass die Gänse vorbeigeflogen sind, wie soll das sein? Sie sind von Anfang an hier. Und dann war das sein endgültiges Erwachen. Der Trick ist ganz einfach dieser, aber bitte nicht zu Hause nachmachen. Wenn man jetzt sagt, alles was hier ist, war und sein wird, ist das hier, was hier vibriert, dann macht der Verstand logischerweise eine Vorstellung daraus, weil der Verstand kann sich nicht was vorstellen, was man sich nicht vorstellen kann. Der Verstand arbeitet mit Logik und er kann sich das, was außerhalb der Logik ist, nicht vorstellen. Du kannst nicht das Bild sehen, was es nicht gibt. Der Verstand kann nur seine Frequenz wahrnehmen. Einen anderen Frequenzbereich kann er nicht wahrnehmen, in diesem Beispiel. Und wenn man jetzt hingeht, und das ist jetzt schon offensichtlich in dem Beispiel, und in dem Moment, wo der Ausspruch kommt, verdreht man die Nase, dann geht die ganze Aufmerksamkeit auf Schmerz und nicht mehr auf Denken. Das heißt, die ganze Energie ging raus aus dem Gehirn, aus dem Denken, in diesem Moment, könnte man sagen. So, dann war der Weg schon mal klar. Und dann konnte der Impuls setzen, dass diese Gänse niemals hier weggeflogen sind. Sie sind von Anfang an hier, hier, das, was du hier spürst, das ist es doch schon. Und dann konnte dieser Impuls auch treffen sein Ziel, weil die Wand, die ihn hätte verhindern daran können, dieser Schleier, wurde durch das Naseverdrehen entzogen. Die Energie, die diesen Schleier bildet, die wurde direkt gar nicht erst zugelassen, weil der Schmerz ging auf einen, die Aufmerksamkeit ging auf einen Punkt, und zwar auf Schmerz, und dann war der Weg frei für diesen Impuls. Und da das Sein in jedem Menschen schon wissend ist, braucht es manchmal nur so einen kleinen Plopp. Ja, natürlich ist das alles, was hier ist, wahr und sein wird. Natürlich gibt es kein Weiter und Abweiter, keine Lehrer und keine Gurus, keine identifizierten und nicht erleuchteten Menschen und erleuchtete Menschen. Natürlich gibt es keinen Wandel und keinen Trauma, was man aufarbeiten muss. Natürlich gibt es nur das. Das war dadurch schon klar. Weil die Präsenz, die Aufmerksamkeit auf einen Punkt namens Schmerz und dann der Weg frei für den kleinen Impuls, der das Wissen anstupste, was schon Wissen ist. Und dann war das klar in dem Moment. Solche Momente gibt es. Die Meister, die riechen das, die können das. Deswegen nicht zu Hause nachmachen.
Und, die sehen das selber und die brauchen da gar nicht überlegen für oder was.
Genau.
Passiert einfach durch.
Genau, so bildlich gesprochen, die wissen das, die riechen das, bildlich gesprochen. Natürlich gibt es keine spirituellen Meister und keine Schüler, die aufwachen. Das alles, was passiert, ist schon das Höchste. Alles, was ich sage, ist das Höchste. Alles, was du sagst, ist das Höchste. Es gibt nur das Höchste, das sich scheinbar als dieses Universum zeigt und doch das Höchste ist und bleibt. Und dann ist da einfach kein Platz mehr auf relativer Ebene, zu sagen, ich hatte eine schwere Kindheit, aber ich habe sie aufgearbeitet und jetzt bin ich frei. Aber wenn man es tut, ist es das trotzdem. Man muss also jetzt nicht auf die Idee kommen zu sagen, okay, jetzt habe ich gerade ein Trauma und ich brauche Hilfe. Weil ohne, wenn dann das Trauma da ist, kann ich den Frieden nicht spüren. Weil sagen wir mal, als Kind bin ich jetzt im Wasser fast ertrunken. Und irgendwie habe ich noch dieses Gefühl von Enge jetzt hier im Hals, von Angst, von ertrunken fast. Jetzt sitze ich hier. So, dann sagt der Lehrer, entspann dich mal und spür mal das Sein. Dann merkt er, er kann es nicht wirklich. Also es ist schwer, weil das System ist noch traumatisiert von früher. So, der andere vielleicht okay, bei dem klappt es dann in dem Moment. Vielleicht durch die Präsenz des Meisters, vielleicht beim anderen nicht. Und dann ist es ja okay, wenn er sich dann Hilfe sucht. Vielleicht findet er jemanden, der darauf spezialisiert ist, als Beispiel. Oder vielleicht fällt ihm auch einfach nur ein Stein auf den Kopf aus Versehen. Es gibt ja unendliche Möglichkeiten. Und dann ist das so verarbeitet und dann ist der Weg frei. Dann kann er sich nachher entspannen. Und dann kann das klar sein. Oder da kommt der Nachbar von ihm an, der drogensüchtig ist. Und da passiert auf einmal ein spontanes Erwachen. Einfach so. Und der wusste nie was davon. Und dann wird sich sein Leben auch dadurch ändern. Also das ist ein Mysterium. Das Sein hat nichts mit dem gedanklichen fair oder nicht fair zu tun. Was wir unter Perfektion oder über Fairness verstehen, das sind Konzepte, die uns antrainiert wurden. Da Das Sein selbst ist gerecht und vollkommen. Das sagte doch Jesus wunderbar. Er sagte, trachtet nicht danach, was ihr morgen anziehen werdet, was ihr kleidet werdet, ob ihr ein Dach über dem Kopf haben werdet. Trachtet nur nach dem Höchsten und seiner Gerechtigkeit. Alles andere wird euch dazugegeben. Das ist genau das. Also es gibt keinen Weg, der nicht das Ziel ist. Wenn einer mich fragt, soll ich meine Chakren reinigen? Ja, warum nicht? Findest du besser die Vorstellung, dass man was tun kann, dass man nichts tun kann? Beides ist super. Findest du den Lehrer besser oder den Lehrer besser? Ich finde, alle Lehrer sind die besten. Es ist doch alles das eine, dass scheinbar zwei passiert. Da gab es diesen Zen-Meister, auch der irgendwie da mal zugehört hat, das war noch ein Schüler, dass er irgendwie da einer Metzger war und Fleisch verkauft hat. Da meinte einer, kam zu dem Verkäufer und meinte, gib mir dein bestes Stück Fleisch. Und der Verkäufer meinte, alle meine Fleischstücke sind die besten. Und dann ist er aufgewacht und wurde ein großer Zen-Meister. Also es kann ganz, ganz subtiles, ganz subtiler Impuls sein. Aber wenn das klar ist, ohne klein zu sein, dann würde keiner mehr manipulierend sein und sagen, nein, ihr müsst nur zu mir kommen, ihr müsst nur das tun und das nicht und nur das funktioniert. Das ist Quatsch, das ist Manipulation, das ist Quatsch. Und selbst wenn der Quatsch passiert, ist er auch noch dies als manipulatives Sein, als falsches Sein, als korruptes Sein. Aber Sein ist halt immer dabei, weil es halt nur Sein gibt. Das ist halt Tatsache. Der Schüler nimmt die Haltung ein, der Meister nicht. Denn auf relativer Ebene könnte man ja auch sagen, alles, was man lernt und sich aneignet auf diesem Gebiet, muss man dann ja auch behalten und pflegen. Und dann ist ja auch viel weniger Energie da, um mal einfach still sein zu können und das fließen zu lassen. Und wenn man irgendwie was sagt, ohne was zu sagen, dann bleibt ja auch nicht wirklich viel nachher drin, über was man nachdenken müsste. Wie hat er das jetzt gemeint? Was meinte der? Das schreibe ich mir jetzt auf und das lerne ich auswendig. Dann sitzt man nachher, wenn man hier rausgeht, irgendwo draußen und denkt, der hat so viel geredet, aber der hat irgendwie was gesagt. Hier so und so viel Plus, so und so viel Minus und dann kam wieder Null raus. Na gut, dann habe ich jetzt nichts zu denken und dann kann man einfach schauen. Und dann ist da auf bildlicher Ebene schon wieder mehr Freiraum, als wenn man so eine Liste mitkriegt, was man alles beachten muss, dann muss man ja den ganzen Tag immer überprüfen, war das jetzt. Da hat schon was Schönes gehört. Ich bin mir nicht sicher mit der Zahl. Irgendwie habe ich mal bei einem Buch über Buddha gelesen, für diejenigen, die das leichte Herz vertreten oder des leichten Herzens sind, die brauchen nichts. Das heißt, das ist es jetzt. Für die anderen gibt es dann 36.000 Verhaltensregeln. Ich weiß, das ist irgendwie so eine wirklich große Regel, ich weiß nicht, ob 36.000, aber irgendwie eine große Summe an Verhaltensregeln, die in den Tausenden geht, sollen dann irgendwie verfasst worden sein, angeblich. Und es würde jetzt natürlich auch nicht reichen, selbst wenn es Hunderte von Tausenden wären, aber das einfach nur mal symbolisch so zu erkennen, dass man kann das nicht kompensieren, also Oder ein Reiki-Meister meinte mal, nimm immer den leichten Weg. Aber wenn man das Schwere gewohnt ist und sich mit dem Schweren identifiziert, ist das Leichte unmöglich. Dann ist das Leichte viel zu schwer.
Das hat Osho auch gesagt. Du brauchst nicht den Herausforderungen nachzulaufen, die kommen von allein.
Genau. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Ja, das ist so seltsam. Eigentlich ist es so leicht, wenn man das mal so bildlich darstellt. Man muss einfach nur still sein und dann ist das da. Man braucht das nicht zu tun, zu machen, zu krampfen. Einfach still und ist da. Aber es passiert halt anders. Dann hat man das Gefühl, man muss dafür was tun. Und dann gibt es manche, die sagen, ich muss dafür nichts tun. Aber es ist halt, wie es ist. Und dann gibt es diesen seltsamen Moment, der keiner mehr ist, wo klar ist, dass alles exakt so, wie es war, das ist und dass alles Nachdenken, Überlegen und Spekulieren und Tun und Nicht-Tun umsonst, das heißt umsonst waren, sondern das waren. Umsonst wäre ja noch relativ, sondern das waren. Also für den Verstand ist es einfach so eine Art Schachmatt, dass das, was sich zeigt, das ist. Der braucht einfach einen richtig und einen falsch. Der muss so sagen, ja, aber sag mir mal, was ich falsch machen kann. Nichts. Muss gar nicht richtig machen, nichts. Ja, dann nehme ich jetzt eine Dose Bier und setze mich vom Fernseher. Ja und? Das ist es. Ja, soll ich nicht in den Aschram gehen und da den ganzen Tag Beeren pflücken? Kannst du auch machen.
Aber macht es einen Unterschied, ob einem bewusst ist, dass es das ist oder nicht?
Es gibt keinen, der sich das bewusst sein kann, was keine Erfahrung ist. Du kannst ja nur etwas bewusst sein, was eine Erfahrung ist. Wenn ich auf der relativen Ebene spreche und das Wort scheinbar benutze, versuche ich schon klarzustellen, das, über was ich hier rede, ist bereits das Gesuchte. Ich kann nicht richtig reden. Es bringt nichts, wenn mir jemand sagt, ich rede nur Blödsinn oder ich rede nur gutes Zeug. Das bringt nichts, weil beides ist dasselbe. Es gibt nur dasselbe. Was scheinbar sprechen passiert, aber doch dasselbe ist und bleibt. Und es kann keinen Unterschied geben zwischen zwei Menschen, die sich, der eine sich dessen bewusst, der andere nicht. Das ist keine Erfahrung, das ist nichts und nichts kann man sich halt nicht bewusst sein. Wir nennen es Einheit, Liebe, Erleuchtung, Erwachen, aber es ist nichts, noch nicht mal nichts. Und deswegen macht es keinen Unterschied. Nur auf der relativen Ebene kann man vielleicht eine Wirkung sehen, wie jemand, der jetzt mit dem Kopf runtergeht und deprimiert und traurig ist und an all dem paradiesischen Erscheinungen vorbeigeht und nicht weiß, was das ist, und dann jemand, der da draußen rumläuft und klar sieht und so, da kann man optisch gesehen einen Unterschied machen auf dieser relativen Ebene für den Dritten, der das beobachtet. Aber derjenige, ist jetzt wichtig, der Dritte, der die beiden sieht, der kann sagen, der sieht erwacht aus, der sieht schlafend aus. Dieser Zeuge, der Dritte. Aber wenn bei demjenigen selbst, und das ist schon verkehrt, weil da kein derjenige mehr ist, aber benutzen wir es mal, um zu kommunizieren, bei demjenigen in Anführungszeichen selber, wo das klar ist, der empfindet das nicht mehr, dass er das hart spürt und andere nicht und dass es einen Unterschied macht. Ich sehe keinen Unterschied zwischen mir und dem Tisch da drüben. Auf dieser Ebene natürlich nur. Sonst natürlich gibt es einen Unterschied zwischen mir und dem Tisch, aber nicht auf dieser Ebene. Aber diese Ebene ist nicht verschieden von der anderen und das ist paradox. Man kann es wirklich nicht sagen. Also ich sehe keinen Mensch, der nicht das ist. Und wenn jemand traurig ist, ist er auch das. Wenn jetzt jemand sitzt und weint, dann habe ich Mitgefühl, aber da tut mir keiner leid in dem Sinne. Nicht böswillig, da tut mir keiner leid, dass hier so ein kalter Eisberg ist. Nein, sondern ich sehe den Schmerz und ich fühle mit und ich bin dann auch traurig, wenn ich das sehe, weil ich weiß, es muss nicht so sein. Aber da ist trotzdem ein Wissen, was nicht hier ist, sondern hier ist symbolisch gemeint, dass es nur das gibt und das kann auch als Wein und Traurigkeit sein und bleibt trotzdem sein. Und das ist Ekstase, das ist Erfüllung, das ist Frieden, das ist das Himmelreich. Und damit kann der Verstand einfach nichts anfangen. Er sagt, entweder leide ich oder ich bin glücklich. Beides gleichzeitig geht nicht. Doch, es gibt nur beides gleichzeitig. Ja, jetzt habe ich wieder schockiert, ne? Jetzt trinken wir. Ne? Tschüss.
Tschüss. auch schockierend.
Ja, einer steht schon auf und ah, nee, rennt doch nicht durch die Tür.
Durch die Tür.
Ja, durch die Tür. Nicht mehr aufmachen, nur weg. Dem Sprecher nicht mehr zuhören. So viele seltsame Dinge, die keinen Sinn ergeben, die alle unlogisch sind. Das heißt, man sollte niemals denken, so diese Vergleiche sind auch auf dieser relativen Ebene nichts Gutes, wenn man das mal so beschreiben will. Wenn man jetzt irgendwie jetzt ein sogenannter Suchender zu einem Lehrer geht und ihn fragt, tust du irgendwie noch deine Aufmerksamkeit auf das Hier und Jetzt richten? Und dann sagt er, nein, es gibt nur das. Dann ist das da dann einfach mal so. Kann man sagen, okay, dann ist das da so in dem Moment. Also das ist halt dann seine, ja, es ist keine Erfahrung, aber so zeigt es sich halt dann scheinbar. Und dann könnte man das Gefühl haben, okay, ich mache das jetzt auch so. Wenn der Lehrer das so macht, obwohl er sagt nicht, dass er es so macht, er sagt, nichts ist hier passiert, aber der sogenannte Schüler oder der sogenannte Anwärter, wie man es auch nennen möchte, das auch haben will, was man nicht haben kann, denkt dann, okay, wenn ich das genauso mache, dann kommt bei mir dasselbe raus. Buddha saß unterm Baum, jetzt denken viele, setze ich mich auch unterm Baum und dann kommt dasselbe raus. Und das ist, da wird es auch viele Erfahrungen geben, dass man nicht vergleichen und nachahmen sollte, sondern auf der relativen Ebene, solange man das Gefühl hat, man ist jemand, man hat einen freien Willen oder man hat keinen freien Willen, wie auch immer man das interpretiert, sollte man gucken, dass man intuitiv seiner Weisheit, seiner Intuition nachgeht. Und wenn der Lehrer sagt, er hat das so gemacht damals, wo er dachte, er wäre ein Suchender gewesen, dass man dann sagt, nee, okay, hier stellt es sich anders ein. Ich bin eher dann jemand, der diesen Weg geht. Und dass man auch dann auf der Ebene das macht, was einem entspricht. Wir sind ja nicht alle gleich. Auf der relativen Ebene gibt es ja verschiedene Menschen, die alle verschiedene Konditionierungen haben. Und deswegen ist es auch wichtig, dass dann jeder seiner Konditionierung entsprechend Dinge tut, die damit in Resonanz sind. Das heißt, wenn der eine macht vielleicht Yoga, der andere macht vielleicht lieber stille Meditation, der andere geht zu vielen Lehrern, der andere zu gar keinem, da muss einfach jeder intuitiv selber gucken, was für ihn jetzt ansteht, was für ihn jetzt gerade richtig ist. Letztendlich wird sich das automatisch ergeben, weil automatisch werden die Dinge sich gut anfühlen, die passen, die nicht passen, werden sich nicht gut anfühlen, aber einfach mal das so jetzt im Kurs auch mal gesagt zu haben, nachahmen ist keine brauchbare Sache unbedingt auf der relativen Ebene. Aber gut, wenn die Bewusstwerdung automatisch sich vertieft, dann ist es gar nicht mehr möglich, etwas nachzuahmen. Und selbst wenn natürlich Nachahmen passiert und es sich schlecht anfühlt, aber man ist dann trotzdem tot, weil man denkt, der Meister hat das dazu gemacht, also mache ich es auch so, auch wenn es sich schlecht anfühlt, hätte man auch nicht wirklich was falsch gemacht, denn es wäre natürlich auch wieder das, was sich scheinbar zeigt. Also das, was jemand glaubt zu spüren, was in Wahrheit unspürbar ist, unfühlbar ist. Man kann auch nicht sagen, dass es nichts ist, kein Ding, keine Sache, unbegreiflich. Das sind alles nur Gedanken. Das ist so interessant. Das Denken denkt immer, das sind Gedanken, das sind alles nur Gedanken. Der Gedanke denkt, das sind alles nur Gedanken. Und dann denkt der Gedanke, das hier kann man nicht erfassen, das ist ungreifbar, das ist nichts, das ist das Unwissbare, denkt der Gedanke. Und dann bleibt der Gedanke einfach immer übrig. Und man erkennt den Gedanken nicht, weil der Gedanke sich selbst nicht erkennen kann. Und das, was mit dem Gedanken identifiziert ist, kann sich selbst nicht erkennen, weil es sich ja für das hält, was es sieht. Nur wenn da wirklich dann diese Trennung kommt auf dieser bildlichen Ebene, dann besteht die Möglichkeit eines klaren Sehens. Und wenn dann das, was alles ist, symbolisch gesehen, klar sieht, wird alles, was es sieht, selbst zu dem, was es ist. Und dann sind wir bei diesem Moment der klaren Sicht, dass alles Einheit ist und nichts hier passiert ist. So könnte man es auch nochmal bildlich sagen. Das ist also, wir kommen immer beim selben Ort. Wenn ich still bin, sage ich nichts, und wenn ich rede, sage ich nichts.
Mir kam vorhin der Gedanke, sein oder nicht sein, das ist hier die Frage.
Ja.
Und dann sein und nicht sein, das ist hier die Antwort. Also es ist beides da.
Ja, kann man so sagen. Also man kann alles sagen. Wenn man auf etwas hinausweisen will, was unbegreiflich ist, dann ist es gut, in Paradoxien manchmal zu sprechen, damit der Verstand es nicht greift und dann das als eine Errungenschaft sieht. Weil Paradoxien kann er nicht greifen, weil sie mit Unlogik funktionieren. Und der Verstand funktioniert logisch. Und dieser Gurdjieff, der hat das Buch, der hat so drei Bänder Unlogisches geschrieben. Das ist reinste Unlogik, was da steht. Das ist gar kein Zusammenhang drin. Also es gibt einen, den man irgendwann mal rausliest, aber es ist so wie ein Dekodierungsbuch. Während du es liest, nimmt es die Kodierung, es nimmt es weg. Es ist extra so geschrieben, dass es nicht lesenswert ist, nach dem Stil, den man gewohnt ist, ein Buch zu lesen. So mit Einführung, mit Hauptgang, mit Sinn, mit Happy End und so. Nee, es ist sehr seltsam gemacht. Und wenn man, Osho sprach auch davon, dass der Verstand mit Logik funktioniert und mit Paradoxien und Unlogik aufhört zu arbeiten, weil das nicht greifen kann. Und dann passiert sowas wie Lachen, weil Lachen nicht vom Verstand kommt. Und das ist halt dann in dem Sinne der Vorteil, wie du dann sagst, sein oder nicht sein, sein und nicht sein zusammen, das wird dann alles in dem Bereich, dass dann irgendwann mal, wenn das gedankliche Ich extrem scharfsinnig geworden ist, könnte man sagen, dass es auf einmal Unlogik schon Logik findet. Irgendwann mal fängt es an, die Unlogik absolut logisch zu empfinden. Und dann sagt es, das ist mir zu logisch, das ist Quatsch. Tu das, dann passiert das, das ist mir zu logisch. Nee. Guck mal hier, tu alles und es passiert doch nichts. Das ist richtig. So kann der Verstand auch schon irgendwann mal fallen werden. Was dann?
Das meinte ich, mein Verstand ist schon so verloren.
Ja, meins, mein Verstand. Ja, und dann hängt man richtig im Desaster. Dann kann nur noch das klare Sehen auf dieser Ebene einer Art daraus sein. Aber übrig bleibt immer das, was ich wiederhole, sein, nichts hier passiert. All das, der ganze Salat, den man macht und loswerden will am Schluss. Wie war das mit Goethe? Hilfe, wie kriege ich die Geister wieder los, die ich eins rief? Rief alle Geister um irgendwie und am Schluss, Hilfe, wie kriege ich sie wieder los? Indem du weißt, dass wenn sie da sind, sie schon los sind. Aber wie gesagt, auch diese Impulse werden irgendwann mal vielleicht nicht mehr funktionieren, weil es schon das System sich an Unlogik gewöhnt hat. Dann vielleicht wirklich nur noch still sitzen, präsent sein, bei einem Meister sein oder wie man das auch nennt.
Nase umdrehen.
Bitte?
Nase umdrehen.
Nase umdrehen. Nase umdrehen, okay. Ich habe das am kurzen jetzt. Ich habe was anderes verstanden. Nase drehen habe ich verstanden. Ich habe ein indischer Name von irgendjemandem, den ich wieder nicht kenne. Wer ist Nase drehen? Ja, das kann zum Beispiel dann helfen. Genau, zum
Beispiel.
Mach
das doch mal.
Nee. Wir sind hier noch in Bayern jetzt, neue Polizeigesetz, Gott will. Gar kein Fall.
Vielleicht hilft da wieder Logik.
Genau. Genau, ja. Es gibt nur Toastbrot. Alles, was jedes Waren sein wird, ist Toastbrot. Toastbrot ist ohne Zweites. Ja. Ist ja auch die Wahrheit. Guck mal.
Die meisten Toaste schmeißen aber zwei raus.
Ja, nee, dann ist das kein Non-Duality-Toaster. Dann ist das ein weiter Toaster. Und da gibt es ja jetzt Star Wars, Krieg der Sterne. Weiter gegen Adweiter, was ist besser? Und dann kämpfen die alle ein Konzept gegen das andere Konzept. Und wer gewinnt irgendein Konzept? Tja, alles nur bla bla bla. Und was ist bla bla bla? Ja, schau mal. Da alles ist, gibt es nur das. Ne? Also alles, was hier ist, war und sein wird, ist das hier. So, der Boden als das. So, somit ist diese Form hier das. Das scheinbar als das passiert und doch das ist und bleibt. Somit kann man auch jetzt sagen, ohne sich zu widersprechen, dass alle Formen, die es je gibt, gab und noch geben wird oder jetzt gerade hier sind, zu Basis ist. Weil die Essenz ist ja ohne ein zweites. Also ist diese Vase alles, was sie ist, wahr sein wird. Jetzt hat er verstanden. Ja, ja, aber... Nur... Wen kümmert es letztendlich? Also das gedankliche Ich wartet natürlich auf den Gnadenstoß, den es aber nicht wirklich haben will. Das heißt, das ist so, wie wenn ein Dieb sich als Polizist verkleidet und dann den Dieb sucht. Der Dieb wird nie gefunden. Und genau das passiert hier. Das gedankliche Ich will aufwachen. Kann es gar nicht, wird es auch nie. Und so sucht es bis zum letzten Ende. Und was dann passiert, ist nicht, dass das Ich verschwindet oder zerstört wird oder aufgelöst wird. Und irgendwie passiert einfach so etwas wie ein scheinbares Erkennen von, dass ich, was wollte oder nicht wollte, ist das. Es gibt nur das. Kam mal jemand zu mir und der meinte, ich lasse mich von meinen Gedanken nicht mehr verwirren. Ich bin jetzt ganz standhaft geworden. Dann meinte ich, okay. Dann hat er die ganzen Fortschritte berichtet und so weiter. Und dann meinte ich, ja, ich glaube, das kannst du vergessen. Wie bitte? Ja, aufwachen und hier und da, das ist da, du. Es gibt keinen Aufwachen, du wirst eh nicht aufwachen und so weiter. Und so. Was, wie, warum, was, war und so. Und ich so, ja, siehst du, das meine ich, die Manipulation. Du sagst eben noch, Gedanken beeindrucken dich nicht mehr. Und dann sagt dir jemand, du kannst aufwachen vergessen und schon direkt, wie, was, warum. Gleichmut. Buddha sagte, rät zu Gleichmut. Das heißt, Leute kommen und loben dich. Dankeschön. Leute sagen, du hast es einfach nicht. Dankeschön. Das ist Gleichmut. Wenn jetzt die Welt kommt und die hat die Kontrolle über dich, indem sie mit Gedanken dir sagen kann, wer oder was du bist und du drauf einfällst, das ist kein Gleichmut. Das heißt aber jetzt im praktischen Sinne nicht, dass wenn irgendwie du ein Geschäft aufmachst und jemand schreibt draußen was dran, was dein Geschäft schädigt und du musst das Brot auf den Teller tun, dass du das dann da drauf lässt und sagst, ich bin gleichmütig, können die draufschreiben, was die wollen, beeindruckt mich nicht. Nein, dann beeindruckt es dich nicht, du hast die Haltung in dem Sinne und trotzdem wichst du es dann weg, weil es einfach geschäftsschädigend ist. Also das ist hier einfach so eine Sache, man kann das einfach nicht verallgemeinern, man kann immer wieder Impulse setzen, die scheinbar etwas treffen, was man eh nicht treffen braucht. Aber dazwischen ist immer jede Menge Spielraum, weil es einfach nichts gibt, was man richtig machen kann. Es gibt einfach nichts, was man richtig machen kann, weil alles das Sein ist. Und man kann dann auf relativer Ebene sagen, das ist korrekt, das ist unkorrekt, weil es sich ganz einfach schlecht anfühlt. Aber da das schlecht anfühlen auch gebraucht wird, um so einen Prozess auch in manchen Fällen zum Ende oder zum überhaupt zu Beginn zu bringen, darf man das Leid auch nicht verbannen. Da hatte ich mal so eine schöne Geschichte gehört. aus der indischen Mythologie, aber ich bin mir nicht sicher, wie das hieß, deswegen sage ich es besser nicht. Da hat der Teufel irgendwie sich selbst erkannt und war erleuchtet und hat gesagt, von nun an werde ich nichts Böses mehr machen, weil das ist ja eh alles bedingungslose Liebe und ich bin das, also es ist, ich kündige, ich mache das nicht mehr. Und hat Gott ihn persönlich angefleht, bitte mach das weiter, wir brauchen, das ist einfach der Ausgleich, nimm dein Werk wieder auf, sonst ist das hier nicht, gibt es keinen Ausgleich mehr. So wie wenn vom Yin und Yang sich das Weiß oder das Schwarz verabschieden würde, dann wäre das Gleichgewicht in dem Sinne kaputt. Und diese Kräfte einfach, dieses aktiv, passiv, neutral, geschaltet, dazwischen geschaltet, das ist einfach das eine, das scheinbar ist das passiert und das muss sein. Also, die Welt harmonisieren ist eine Sache, aber das sogenannte Böse auslöschen wollen, kann nach hinten losgehen. Das muss man verstehen, was ich sage. Das ist, wir sind das so gewohnt aus den Walt Disney Filmen mit dem Happy End, dass dann nur die Sonne scheint, der Prinz, die Prinzessin und so. Aber der Mensch zur Entwicklung braucht einfach die Pole, der braucht einfach Yin und Yang, der braucht einfach Leid und Rückzug. Das wenn natürlich das passiert, was nicht passieren kann, ist Leid nicht mehr notwendig. Deswegen ist das auch selten oder gering da. Aber auf dem Weg dahin, in dem Sinne scheinbar, ist Leid einfach ein super Lehrer. Und wenn es ist eh eine philosophische Frage, weil wir können gar nicht das Leid aus der Welt holen, weil das Leid ja durch diesen Bewusstseinszustand selbst erzeugt wird. Das heißt, wenn alle Menschen aufwachen, würde die Welt nicht mehr so aussehen. Die würde ganz anders sein. Die Welt sieht so aus, weil jetzt so viele Menschen aufgewacht sind und so viele nicht. Und desto mehr aufwachen, desto mehr verändert sie sich. Oder wenn weniger aufwachen demnächst, dann, also man kann auch sagen, desto mehr Dunkelheit da ist, desto mehr wächst das Licht. Und desto mehr das Licht wächst, desto mehr wächst auch die Dunkelheit. Es wird immer einen Ausgleich geben. Deswegen hat der Weise kein Interesse, hier irgendwas zu erlösen, sondern einfach mehr, um zu vervollkommen, den Menschen weiß zu machen. So wie es jetzt ist, ist es perfekt. Das ist die perfekte Welt. Im Sinne, verliebt in diese Welt. Und dann ist der Beitrag automatisch da, in dem, was man ausstrahlt, wie man handelt, wie man fühlt, wie man denkt. Und das geht nur in so einer Welt. Aber das ist, wie gesagt, alles jetzt auf dieser relativen Ebene, die nur scheinbar ist. Weil natürlich, was ich alles sage, gibt es als solches nicht. Also, wenn jetzt einer zu Hause sitzt und den Frieden spürt, das ist die einzige Realität. Und das, was ich gesagt habe, ist das. Und wenn es ist einfach nur dies da.
Du sagst, dass ich will gar nicht aufwachen.
Wirklich gesehen, nein, auf gar keinen Fall.
Und ich frage mich, ist es nicht mehr wer da. Oder was will dann aufwachen? Ich meine, ich kann das auch nachvollziehen, weil ich meine Gedanken beobachte und bemerke, da wehrt sich jetzt irgendetwas dagegen.
Ja.
Aber was ist dann das wieder, was das beobachtet, was sich dagegen wehrt?
Super Frage.
Wo der Wunsch doch vorhanden ist, wer ist das dann, der aufwachen will?
Super Frage. Kann man auch alles nur bildlich erklären, ne? Natürlich. In Wahrheit kann man das alles nicht erklären, weil es nur das gibt. Aber bildlich gesehen ist es so, das Sein kündigt sich, ist gerade total identifiziert. Der normale Zustand. In dem Sinne normal. Eigentlich künstlich. Deswegen hält er ja auch nicht lange. Das Wirkliche ist ewig und auf der relativen Ebene hält es immer noch länger als wieder der künstliche Zustand der Identifikation. Weil ein Menschenleben geht ca. 100 Jahre, wenn überhaupt, und dann ist dieser Zustand eh weg. Und in diesen 100 Jahren ist er ja tagsüber immer wieder mal aus Versehen weg und man merkt es nicht. Und im Tiefschlaf ist es eher so. Deswegen, man merkt schon, Identifikation ist ein künstlicher Zustand, der viel Energie braucht, um überhaupt am Leben erhalten zu werden. Deswegen hat man ja auch nur noch 20%, weil 80% geht ja da rein, dieses Konstrukt zu halten. Das ist also totale Flickschusterei, Identifikation zu halten, wenn man es mal aus der Ebene betrachtet. Und dann kündigt sich auf einmal das Sein an, dass es jetzt gerne erscheinen will in seiner vollen Pracht. Erwachen, Erleuchtung in dem Sinne. Und dann schafft es einen Gedanken, der sagt, ich suche nach Einheit. Das ist schon die Gnade, die sich ankündigt mit diesem Gedanken. So, und dann kommt noch, dann schaltet die Identifikation wieder ein. Dann kommt der nächste Gedanke. So ganz subtil, ich will nicht erwachen. Was ist erwachen? Da bin ich ja nicht mehr da. Wie kann ich mir jetzt was ausdenken, dass ich am Leben bleibe? Ah, ich helfe dem, das alles zu organisieren. Okay, dann kommt der Ich-Gedanke und sagt, ich werde dich zur Erleuchtung führen. Wir werden jetzt ein Programm machen, dies und jenes und da und so. Und dann, der Sucher hält sich mit der Suche dann länger am Leben. So. Und dann sind da immer so die Gedanken. Sobald eine Öffnung für das da ist, kommen die Gedanken, die der Energie entsprechen. Dann hat man vielleicht nicht das Gefühl, unbedingt so extrem auf einem Weg zu sein. Dann kommt die Identifikation, dann kommen die Gedanken, die der Identifikation wieder entsprechen. Das sind dann einmal im weltlichen Leben was erreichen oder in der spirituellen Welt etwas erreichen. Beides ist Ego. Nur dass auf der spirituellen Ebene schon überhaupt so ein Gedanke passieren kann, weil schon mehr als wie auf der weltlichen Ebene Bewusstsein davon da ist. Das ist ein bisschen komplex, was ich sage, aber man kann es trotzdem verstehen, wenn man genau zuhört. Und bis zum Schluss läuft das dann so, dass das Sein immer mehr sich offenbart und man könnte bildlich sagen, es sich ganz offenbaren will. Und dass dann irgendetwas dagegen hält und deswegen kommen dann mehr Gedanken, mehr Emotionen, mehr Verstrickungen. Das heißt, desto mehr Energie kommt beim Aufwachen, desto mehr Energie hat auch das Ego, um dagegen zu kämpfen. Das ist ja ganz berühmt. Man läuft durch die Stadt und hat ein paar Gedanken im Kopf. Man setzt sich zu Hause in Positionen. Auf einmal kommt, was in der Kindheit war, was in der Schule war, was die Eltern. Dann kommen auf einmal so viel mehr Sachen, als wenn man gar nicht in Positionen geht. Das ist dieser Schutzmechanismus, der daraus resultiert, dass einfach mehr Energie zum Kämpfen dann da ist. Weil das ja Energie in dem Sinne auch ist, könnte man sagen. Power ist, wie man es nennen will. Und so hält sich das dann alles immer die Waage und die Waage. Und dann kann es halt passieren, plötzlich oder nach und nach, dass erkannt wird, was diese beiden Dinger sind, die gegeneinander kämpfen. Die sich so die Waage selbst halten in diesem Prozess. Und dann weiß man, was die beiden Pole sind, was der Prozess ist, was das andere ist, was sich so ankündigt, und dann ist nur noch das übrig. Und dann kann man wieder wissen, ohne zu wissen, nichts ist hier passiert. Also es sind alles Gedankenspiele. Je nach Resonanz kommt ein anderer Gedanke. Wenn du gut drauf bist, kommen gute Gedanken. Bist du traurig, kommen negative Gedanken. Buddha sagte, beobachte deinen Atem, wie du atmest, wenn du glücklich bist. Wenn du genauso atmest, wenn du traurig und depressiv bist und hast dir den Atem gemerkt, als du glücklich warst und atmest genauso wie in dem Zustand, wo du glücklich warst, während du depressiv bist, wird sich sofort wieder der Zustand von Glücklichsein einschalten, weil die Resonanz dann dazu aufgebaut ist. Verstehst du? So als Umschaltung, weil alles miteinander verbunden ist. Und so ist das im Kopf, dieses Spiel dann halt. Mit ich will aufwachen, ich will nicht, das Ego kämpft. Aber das Ego kämpft indirekt. Das Ego kann direkt kämpfen, indem es sagt, der wird langsam wach, schicken wir ihm mal ein paar Erfahrungen von der Kindheit, wo er da mal hier und da oder hier die Schwiegereltern oder was weiß ich, oder der Bruder, der kriegt jetzt das große Haus, ich nur das kleine. Es schickt dann immer die Armee los, wie das verhindern kann. Und wenn es die, ja, so klappt es nicht, dann gibt es da so eine List. Dann helfe ich ihnen halt zu erleuchten. Und dann ist das dann halt der Trick. Und das ist halt dieses gedankliche Ich, was erleuchten will und was dann halt, Erleuchtung hat nichts mit dem Ich zu tun. Das, was du spürst, hat nichts mit dem Gedanken zu tun, der deinen Namen trägt. Du, wenn du den Namen hörst, denkst du, das bin ich, das ist mein Name, das bin ich. Und ich bin der Name, der Körper ist. Und irgendwann mal merkst du, ich bin das hier, was ich glaube zu spüren. Was in Wahrheit einfach nur ist. Und dann merkst du nach und nach, dass es gar keinen Krieg gibt zwischen irgendwelchen Polen, die miteinander oder dieser Gedanke, Gedankensalat und diese Konzeptkrankheit dazwischen und das Leid und die Suche und das, was du glaubst zu spüren, bleibt einfach übrig. Und da es dann ohne Zweites ist, ist es noch nicht mal übrig geblieben. Ist ja dann schon zu viel gesagt, dass da etwas übrig bleibt. Das ist auch der natürliche Zustand. Und an all die Erinnerungen an die Vergangenheit, der natürliche Zustand. Ja, der natürliche Zustand. Alles gut gesagt, der natürliche Zustand. Alles falsch gesagt, falsch. Der natürliche Zustand. Hier, alles, was je war, ist und sein wird, da. Das ist auch zu Hause, das ist bei der Arbeit, auf der Toilette, das ist überall, es gibt nur das. Draußen sind Geräusche. Sie hat ein Auto vorbei. Das, was das merkt, ist das. Und überall gibt es Geräusche. Überall gibt es was zum Wahrnehmen. Und überall ist das da, was das alles ist, was wahrgenommen wird. Da war nie ein Weg. Das Ich kann gar nicht ich selbst sein wollen. Das Ich kann gar nicht das Sein sein wollen. Das Ich ist schon Sein. Wie kann man etwas sein wollen, was man schon ist? Wozu sollte man etwas sein wollen, was man schon ist? Gott sei Dank wird das nicht mehr. Und wenn einer erzählt, dass es noch wird, schön, dann wird es halt noch. von uns ist.
Ich wollte gerade sagen, das ist so intensiv, aber so klar, dass das alles ist.
Ja.
Jetzt im Moment. Und das
exzellent.
Der Gedanke an mein Auto oder an mein scheinbares Leben oder was danach ist, dass das wirklich nur im Kopf stattfindet und keine Realität hat. Und das ist so, das hat so eine Süße, so eine Entspannung, einfach nur das. Also es ist einfach so die einzige Entspannung eigentlich.
Ja, ganz genau so ist es. Ganz genau so ist es. Das Schlimmste, was man einem gedanklichen Ich empfehlen kann, ist, für das Ich natürlich, sich zu entspannen. Ein gedankliches Ich, das Ego, wie wir es nennen wollen, es kann sich gar nicht entspannen.
Das kann es gar nicht.
Kann es gar nicht. Es ist gar nicht möglich. Es besteht aus Anspannung.
Scheinbar,
so. Ja, ja.
Oberflächlich.
So, wir fliegen in Urlaub, die Sonne, Sonnenbrille, 10 Cocktails. Ich bin ganz entspannt. Betäuben uns das. Entspannung ist sowas wie eine Kunst, kann man sagen. Entspannung ist das, ja. Wenn die Öffnung da ist, dann ist Entspanntsein da, ist Entspannung da. Aber allein der Gedanke, sich entspannen zu wollen, ist schon die Gnade, die sich als das, was Entspanntsein ist, ankündigt. Und jetzt hier ist genau wie du sagst, einfach erfüllt sein, einfach so. In dem Sinne, man schaut sich an, einfach in die Augen und das kein Wollen. Tu dies, tu das, mach dies. Hier ist einfach nur Frieden, bedingungsloses Erfülltsein und alles ist gut, wie es ist. Ich meine, wenn sich ein paar Menschen jetzt treffen würden und würden sich hier so hinsetzen, das ist ja unmöglich. Sagen, ja, mach mal einen Fernseher an, mach mal Radio an. Tu mal was zum Essen. Und irgendwie, man braucht immer irgendeine Ablenkung, man braucht immer irgendwas. Oder ja, erzähl mal, was hat der Nachbar gemacht? Hat er jetzt seine Schildkröte aufgegessen oder nicht? Also irgendwie muss immer irgendwas.
Ja.
Ja, zum Schlafen. Ja, was ich alles erlebt habe.
Ja, diese
Weiche, die du hast. Ja, mir fiel nichts Besseres ein. Ich komme ja aus anderen Kreisen und Spaß. Und da braucht man halt das irgendwie, immer einen Sinn, etwas zu tun, eine Bedeutung, irgendwas. Aber einfach so, dass ich Menschen mitten in München, Samstagnachmittag, wo gerade in der Stadt wahrscheinlich gerade eine Party da irgendwie stattfindet oder viel los ist oder ein bisschen Sonne, dass man viel unternehmen kann, dass man hier sitzt und hier nichts fehlt. Das ist nur so möglich. Wenn man jetzt mich vor 20 Jahren vor eine weiße Wand gesetzt hätte, ich wäre durchgedreht, ich bin an der weißen Wand, das ist halt uninteressant oder so. Und einfach so glückselig, friedlich, erfüllt sein. Man schaut sich an, man sagt kein Wort. Das ist einfach nur Erfüllung. Keiner braucht was, keiner will was. Das ist einfach nur Erfüllung, einfach so. Und wenn man dann rausgeht auf den Markt, in die Stadt, unter den Menschen, super, das ist traumhaft, geht man durch eine Geschäftsstraße, stehen so viele teure Sachen in Schaufenstern, jeder, ich will das haben, ich will das haben. Ich sehe die Sachen gar nicht. Ich schaue die Geschäfte rein, sehe schöne Sachen und es ist einfach Freude, sie zu sehen. Ich muss sie nicht haben, ich muss sie nicht kaufen, ich muss nicht Sklave von Unmengen an Arbeit sein, nur um 5 Minuten Freude dran zu haben, sowas haben zu müssen. Wiederum ist das nichts Schlechtes. Wenn mir einer das schenkt, gerne, warum nicht? Darum geht es nicht. Es geht darum, diese Freiheit, das, was ist, zu genießen. Das, was ist. Bist du arm, genießt du das Armsein. Bist du reich, genießt du das Reichsein. Genießen, was ist. Ohne einen, der das genießt, einfach nur genießen als solches, was ohne Zweites ist. Das ist die Lebenskunst, könnte man sagen. Es gab damals viele reiche Kaiser, auch heute noch habe ich Menschen kennengelernt, die wohlhabend sind, die sagen, muss ich das alles abgeben? Warum? Warum musst du das abgeben? Ich kenne einen Mann, der hat mich im Park immer aufgelauert, könnte man sagen. Und also ein netter Mann, jetzt so ein bisschen mal so Redewendung. Und der hat ihm erzählt von seinen spirituellen Erfahrungen. Und dass er jetzt auf den richtigen Weg sei. Und dass er Seminare jetzt gibt und alles macht und den Menschen lehrt und das alles beibringt. Und ich so, schön, ist doch schön. Und er meinte, er hatte viele teure Gegenstände, sein Auto verkauft. Autos, das brauche ich nicht mehr, irgendwie Autos so. Und hatte der ganz teure goldene Uhren für sehr viel Geld, hat alle verschenkt, eine wurde sogar irgendwie ging sogar verloren oder so. Reinigung, alles weg damit, Reinigung, weg mit dem Materialismus, viele Menschen, die ich kenne, weg mit dem Reichtum, das ist alles schlecht, das ist alles das, ist alles nicht gut. Das ist die bedingte Liebe, das ist der begrenzte Bewusstseinszustand. Das ist der Bewusstseinszustand, der sagt, das ist gut und das ist schlecht, das ist Gott und das ist der Teufel. Bedingungslose Liebe kennt sich selbst noch nicht mal. Das eine Gold, aus der du alle Figuren formen kannst, der Narr sieht nur die Form, der Weise sieht in allem nur das eine Gold. Das ist nur Liebe. Im Naturschutzgebiet, in einer Großstadt, in einem Kloster, in einer Diskothek, da ist nur Liebe. Das hier, was du gerade sagtest, dieses bedingungslose Erfülltsein, einfach so, egal welche Umstände sind, das ist bedingungslose Liebe. Und bedingungslose Liebe lässt auch zu, dass man unter einer Brücke liegt und sich dann wünscht, ich hätte gerne ein großes Haus. Das ist auch bedingungslose Liebe. Und dann kommt das Haus vielleicht. Das hat überhaupt nichts mit diesen gedanklichen, moralischen Ego-Vorstellungen zu tun, wie heilig und unheilig sollte und sollte nicht. Es ist einfach bedingungslose Liebe, die das genießt und zulässt, was ist. Und in Wahrheit das alles schon ist, ohne einen Genießer oder Nicht-Genießer. Und selbst wenn Verrücktsein passiert und man das Gefühl hat, man muss sich von diesen Sachen entledigen, also weg damit, das ist alles unheilig. Was wird das wohl sein letztendlich? Und was ist das Ego letztendlich?
Ich, Verhaftung.
Und was ist das letztendlich?
Das Selbst.
Ja, da erinnere ich mich noch am Schluss an eine Szene. Damals hatte ich Mitte 20 ein Auto geschenkt bekommen und dann habe ich das eine Zeit lang genossen und irgendwann mal kam mir auch die Idee, nee, das will ich nicht mehr haben. Das ist zu irgendwie, ja, zu Prestige, so, nee, das ist unheilig. Genau dasselbe kam raus, so dieses Prinzip, so, nee, ich brauche irgendwas so Spirituelles eher, irgendwie, was ist ein spirituelles Auto? Am besten ein Auto, was verrostet ist, was keine Ausstattung hat, was schnell kaputt geht und was sich jeder leisten kann. Also schlechte Qualität ist spirituell, also ein. Und Klamotten? Am besten auch wieder irgendwas Billiges in schlechter Qualität. Also Spiritualität heißt einfach, alles muss schlechte Qualität sein. Und dann irgendwann mal, Gott sei Dank hat es nicht lange gedauert, piep, piep, fing da irgendein Vogel an, um zu zwitschern. So, wie du gerade so schön gesagt hast, es ist vollkommen klar, dass es nichts Weites gibt. Es ist auch vollkommen klar, dass das nichts anderes gibt und dass das Liebe und Genuss und diese Süße da hat. Also dann auf dieser scheinbaren relativen Ebene, die es gar nicht gibt, die auch das ist. Warum dann die schlechteste Qualität, wenn es doch Fülle und Überfluss gibt, von Menschenhand gemacht? Also wenn es die Möglichkeit besteht, von unter der Brücke in ein Haus zu kommen oder wie Osho 99 Rolls-Royce zu haben, wieso nicht? Einer würde eigentlich reichen, aber wenn einer Sammler ist, wieso nicht? Wieso nicht? Das Ego, ja. In Wahrheit Was ist blub, 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 blub? Hier. Was ihr glaubt zu spüren. Was in Wahrheit einfach ist. Hat nichts mit Freischein zu tun. Damit es einen Freischein gibt, muss jemand existieren, der den Freischein ausnutzen kann. Es gibt aber niemanden, der existiert, der einen Freischein haben kann und den ausnutzen kann. Es gibt keine Instanz, die sagen kann, ich habe einen freien Willen, ich habe keinen freien Willen, ich tue das, ich mache das, ich nutze das aus, ich nutze das nicht aus. Ich bin so, aber ich könnte auch anders sein. Ich ziehe in den Süden, aber wenn ich will, kann ich auch in den Norden ziehen. Ich kann wollen, was ich will. Nee, ich kann nicht wollen, was ich... Was hier eben gesagt wurde, hier ist einfach klar, ohne klar zu sein, diese Süße, dieses... Es gibt nichts anderes. Somit kann man im Leben nichts richtig machen. Einfach nur das, was man nicht richtig oder falsch machen kann. Einfach nur das. Einfach nur das Gesuchte, das scheinbar als Hindernis passiert und doch das Gesuchte ist und bleibt. Einfach nur die bedingungslose Liebe, die der identifizierte Verstand nicht nachempfinden kann. Aber er selbst mit seinem Nicht nachempfinden können, doch auch nur diese bedingungslose Liebe ist. Einfach nur das. Einfach nur. Einfach nur das, was erleuchtend ist. Ja. Der Boden, die Wand, die Stelle, die wundervollen Menschen. Einfach nur, was erleuchtend ist. Die Hindernisse, das Leid, die Identifikation. Einfach nur, was erleuchtend ist. Einfach nur das. Dankeschön.
Vielen Dank. Danke.